unser geistiges Erbe schätzen. Ein biblisches Drama, in dem es um Jakobs lebenslange Wertschätzung für geistige Dinge geht.
Wer Jehova dient, hat ein ausgefülltes Leben. Er beteiligt sich am Predigtwerk, besucht christliche Zusammenkünfte und studiert die Bibel und die Publikationen, die die Klasse des treuen und verständigen Sklaven bereitstellt. All das kostet Zeit und Mühe. Daneben haben Eltern, insbesondere die Väter, die von Gott übertragene Aufgabe, für das geistige, emotionelle und körperliche Wohl ihrer Familie zu sorgen. Im Großen und Ganzen schaffen wir das alles. Obwohl wir in einem bösen System leben, in dem materielles Streben den Vorrang hat. Doch es ist ein ständiger Kampf. Jesus betonte, dass wir ringen müssen, wenn wir als Christen gelingen haben wollen. Aber wir dürfen uns von unseren vielen Pflichten nicht erdrücken lassen. Alltagssorgen können ganz leicht den Eifer und die Wertschätzung für theokratische Aktivitäten ersticken. Manche Brüder und Schwestern haben bestimmte Bereiche ihres Dienstes für Jehova anscheinend zur Routine werden lassen. Aufgrund unserer unvollkommenen menschlichen Natur kann es passieren, dass wir unbewusst anfangen, unseren heiligen Dienst schleifen zu lassen. Bestimmt möchten wir das nicht. Das Erbe, das uns Jehova anvertraut hat, ist viel zu kostbar, um es zu etwas Alltäglichem werden zu lassen. Hören wir einmal zu, wie eine Familie von Zeugen Jehovas die richtigen Schritte unternimmt, um sich die Wertschätzung für das geistige Erbe zu erhalten, das uns allen zuteil geworden ist.
Sonja, ich bin da.
Na du?
Siehst so aus, als hättest du heute eine Menge zu tun gehabt.
Ich habe mir die Küchenschränke vorgenommen. Bin fast fertig. Wie war's auf der Arbeit?
Die Arbeit war okay. Aber hinterher, das ist eine andere Geschichte.
Was ist passiert? Stimmt mit dir was nicht?
Nee, mir geht's gut. Ich bin nur in so eine unangenehme Situation gekommen. Wo sind denn die Kinder?
Daniel macht in seinem Zimmer Hausaufgaben und Niki ist mit Opa weg. Keine Sorge, wir können reden. Also erzähl mal.
Ich wollte gerade nach Hause, da kam mein Chef und wollte irgendwas über die Arbeit wissen. Weißt du, er vertraut mir und hat nicht das Gefühl, er müsste mir dauernd auf die Finger gucken. Ich sehe ihn gar nicht oft. Tatsache, das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, seit wir vor 2 Wochen vom Bezirkskongress zurückgekommen sind.
Ja, hatte er denn was an deiner Arbeit auszusetzen?
Nee, das nicht. Der Chef war schon immer mit meiner Arbeit zufrieden und immer sehr kooperativ, wenn ich für den Bezirkskongress Urlaub brauchte. Jedes Jahr erkläre ich ihm, wie wichtig uns diese großen christlichen Kongresse sind und wie gern wir hingehen. Aber heute hat er sich zum ersten Mal für einen Kongress interessiert.
Das ist ja toll. Hat er...
Lass mich doch erstmal zu Ende erzählen. Er hat mich gefragt, wie der Kongress gelaufen ist. Ich habe gesagt, gut. Dann habe ich mich für die Urlaubstage bedankt. Und dann setzt er sich hin und sagt, so, jetzt schieß mal los, Frank. 3 Tage Belehrung, das ist eine Menge Stoff. Was fängst du damit an? Sonja, mir wurde ganz... In dem Moment war mein Kopf total leer. Ich habe einfach keine...
Was?
Ich habe einfach keine gute Antwort auf seine Frage rausgebracht. War das unangenehm? Jetzt erzähle ich ihm seit Jahren, wie wichtig diese Kongresse sind. Und dann kann ich noch nicht mal diese Chance nutzen, ihm ein gutes Zeugnis zu geben. Klar, ich habe ihm sowas Allgemeines gesagt und dann gemeint, ich hätte es eilig. Sowas Dummes.
Ach komm, Frank, nimm's nicht so schwer. Er hat dich eben überrumpelt. Du warst ja gerade am Weggehen. Vielleicht bekommst du noch mal eine Chance.
Ach, ich weiß nicht, Sonja. Ehrlich gesagt, habe ich nur eine vage Vorstellung davon, was auf dem Kongress gebracht wurde.
Ich habe keine besonders guten Kongressnotizen. Aber wenn wir zusammen drüber gehen, erinnere ich mich bestimmt an einiges, was du ihm morgen erzählen kannst.
Weißt du noch, früher? Sogar als die Kinder klein waren, waren wir auf den Kongressen immer voll dabei. Und wir waren so diszipliniert, dass wir jedes einzelne Wort mitbekommen haben. Wir haben Notizen gemacht und auf dem Heimweg über die Hauptpunkte gesprochen. Es kommt mir vor, als würden wir geistige Dinge nicht mehr so schätzen wie früher.
Hey, guckt mal, was mir der Opa gekauft hat. Ist die nicht fantastisch?
Tag, Opa. Wie geht's? Wie steht's?
Mir geht's blendend. Und was ist mit dem Herrn des Hauses los? Benimmt er sich anständig?
Entschuldigung, Paps. Freue mich, dich zu sehen. Ich habe nur gerade mit Sonja darüber geredet, dass wir aufpassen müssen, weil wir sonst bestimmte theokratische Angelegenheiten für selbstverständlich nehmen.
Du, Opa, hattest du schon mal das Gefühl, dein Dienst für Jehova ist irgendwie mechanisch oder routinemäßig?
Tja, Sonja, ich habe mich vor 55 Jahren taufen lassen. In all den Jahren hatte ich meine Höhen und Tiefen. Es gab Momente, wo ich mutlos war. Und ich denke, dass es auch Zeiten gegeben hat, wo ich meinen ersten Eifer verloren hatte. Aber insgesamt gesehen habe ich immer versucht, Jehova mit einem Bewusstsein der Dringlichkeit zu dienen.
Also mir kommt es vor, als hättest du schon immer eine positive Einstellung gehabt. Du bist uns allen immer ein Ansporn gewesen. Besonders als die Mutti gestorben ist. Du hast so einen starken Glauben an Jehova und an die Auferstehung.
Na ja, eine positive Einstellung kommt nicht von selbst. Es kostet Mühe, da muss man schon dran arbeiten. Wir müssen unsere Vernunft gebrauchen und ständig auf unsere geistige Gesinnung achten, damit wir nicht aufhören, unser geistiges Erbe zu schätzen.
Da hast du recht. Ja, ich glaube, manchmal ist man ein bisschen zu nachlässig, wenn es darum geht, gegen Mutlosigkeit und geistige Trägheit anzukämpfen. Geistiges Erbe. Der Ausdruck gefällt mir.
Was meinst du denn damit?
Also für mich ist ein Erbe etwas, was Eltern an ihre Kinder weitergeben. Das kann Besitz sein, die Denkweise, die Kultur, die Sprache oder sonst irgendwas. Und unser Vater Jehova hat uns auch ein Erbe übergeben.
Das stimmt. Zu unserem geistigen Erbe gehört unser kostbares Verhältnis zu Jehova, das lebensrettende Predigen der guten Botschaft, die Ehre, zu Jehovas irdischer Organisation zu gehören und die reine Sprache der Wahrheit. Das alles bildet ein Erbe von Gott, das wir schätzen und ganz bewusst hüten sollten. Wir müssen gewissermaßen bereit sein, dafür zu kämpfen, damit wir es nicht verlieren. Es ist wichtig, einen glühenden Eifer für geistige Dinge zu entwickeln und zu bewahren.
Du, Frank, vielleicht sollten wir irgendwann in nächster Zeit als Familie darüber sprechen, zusammen mit den Kindern.
Wir könnten auch gleich damit anfangen, wenn alle da sind. Und beim Familienstudium nächste Woche können wir nochmal drauf zurückkommen.
Was wollt ihr zusammen mit uns machen? Ach, hallo Opa, hab dich gar nicht gesehen.
Niki, kannst du mal eben herkommen?
Weißt du, Frank, ich denk oft daran, was für ein hervorragendes Beispiel Jakob gegeben hat und wie er sich angestrengt hat, sein geistiges Erbe zu bewahren. Wäre das nicht eine gute Gesprächsgrundlage?
Sicher. Du, Niki und Daniel, wenn ihr gerade mal ein paar Minuten übrig habt, würde ich gern eure Meinung zu einer Sache hören.
Da bin ich ja gespannt.
Wir haben uns darüber unterhalten, wie leicht es passieren kann, dass man geistige Dinge mit der Zeit weniger schätzt, wenn man nicht aufpasst. Ich habe eurer Mutter eben von einem Bereich erzählt, wo ich mich verbessern muss.
Und dabei haben wir auch an euch gedacht.
Ihr braucht jetzt nichts zu sagen, aber denkt mal nach. Gibt es in eurem Dienst für Jehova Bereiche, die irgendwie zur Routine geworden sind? Seht ihr auch die Notwendigkeit, geistige Dinge noch mehr zu schätzen? Opa wird uns ein bisschen was über die Geschichte Jakobs erzählen. Und anschließend hätte ich gern eure Meinung gehört.
Also Frank, ich weiß nicht, ob ihr euch die Zeit nehmen wollt.
Ja, wir nehmen uns die Zeit. Daniel, hol mal eine Bibel.
Also gut. Aus diesem Bericht lernen wir eigentlich, dass wir bereit sein sollten, hart zu arbeiten, ja zu kämpfen, um uns unsere geistigen Segnungen, unser Erbe von Jehova zu bewahren. Als erstes wollen wir die Geschichte Jakobs hören. Jakob und Esau waren Brüder, Zwillingsbrüder. Beide sahen sich als Anbeter Jehovas. Aber nur einer von ihnen, nämlich Jakob, schätzte das Erbe Gottes wirklich. Sein Bruder Esau dagegen verachtete heilige Dinge.
Was hältst du von meinem neuen Bogen, Peleg? Der ist fast zweimal so stark wie mein vorheriger. Ich bezweifle, dass irgendjemand sonst zwischen hier und Gera so gut damit umgehen kann.
Er sieht nach einem guten, starken Bogen aus, Esau.
Wenn Vater gebratenes Wild essen will, ist er auf mich angewiesen. Hinge es von meinem Bruder Jakob ab, würde er sicher leer ausgehen. Hier, Jakob, lass mal sehen, ob du ihn auch nur halbwegs spannen kannst.
Bestimmt kann ich das nicht. Ich bin kein Jäger wie du, mein Bruder.
Du liest zu viel. In all den Jahren hättest du oft genug Gelegenheit gehabt, mit mir zu kommen und jagen zu lernen. Du bist doch groß und stark. Es ist nie zu spät, weißt du? Übrigens, morgen gibt's im Lager der Hethiter einen Wettkampf im Bogenschießen. Komm doch mit und sieh dir an, wie ich den Söhnen Elons mit meinem neuen Bogen eine schändliche Niederlage bereite.
Ich glaube, daraus wird nichts, Esau. Ich habe mit Vaters Herden alle Hände voll zu tun und ich möchte diese Buchrollen fertig lesen. Ich staune jedes Mal, wenn ich daran denke, wie Jehova Gott Glaubensmänner wie Abel, Henoch und Noah gesegnet hat. Und wenn ich über Gottes Verheißungen gegenüber unserem eigenen Vater Isaak und unserem Großvater Abraham nachdenke, Esau, was haben wir doch für ein wertvolles Erbe von Jehova erhalten?
Du hörst dich schon langsam an wie unsere Mutter Rebekka. Wenn's nach euch beiden ginge, würde ich nichts anderes tun, als vor dem Zelt sitzen und Geschichten über unser Erbe lesen und anhören.
Peleg, vielleicht lässt du uns am besten jetzt allein.
Ja, mein Herr. Ruf mich, sobald du mich brauchst. Ich bin bei den Herden.
Esau, es ist gut, darüber nachzusinnen. Es bereitet uns auf das vor, was Jehova in Zukunft mit uns vorhat. Außerdem gibt es noch einiges mehr zu tun, als, um es mit deinen Worten zu sagen, herumzusitzen und zu lesen. Es beunruhigt mich sehr, dass du dich so wenig um die Herden unseres Vaters und um diese große Hausgemeinschaft mit Knechten und Mägden und ihren Familien kümmerst.
Warum sollte ich mich mit dieser niedrigen Arbeit abgeben, wo du dich doch drum reißt? Du wolltest ja sowieso immer der Erstgeborene sein. Mich stört's nicht, wenn du den Erstgeborenen spielst, bis es soweit ist, dass ich Vaters Stellung als Patriarch übernehme.
Ganz so einfach ist das nicht, der Erstgeborene Isaaks zu sein, Esau. Und das Verwalten dieser riesigen Hausgemeinschaft ist nur ein kleiner Teil der Aufgaben. Was ist mit der Bundesverheißung, die unser Gott Jehova unserem Großvater Abraham gegeben hat und die er unserem Vater Isaak bestätigt hat?
Immerzu redest du von der Verheißung. Ich hab schon tausendmal gehört, der Bund, der Samen, die Verheißung.
Du benimmst dich respektlos gegenüber Jehova. Liegt dir denn gar nichts an der Bundesverheißung?
Doch, natürlich. Aber deswegen muss ich doch nicht die ganze Zeit darüber reden und darüber nachdenken. Ich habe genug anderes zu tun. Mach dir keine Sorgen. Eines Tages gebe ich mich mehr mit der Bundesverheißung ab. Und du, stell meine Treue zu Jehova nicht in Frage.
Tut mir leid, Esau. Aber es kommt mir so vor, als würdest du gleichgültig werden. Denk dran, alle Nationen der Erde sollen sich durch den Samen Abraham segnen. Überleg dir das mal, Esau. Alle Nationen. Du bist der Erstgeborene, du bist der Erbe. Diese große Verantwortung.
Ich weiß das alles und wenn die Zeit da ist...
Aber was tust du jetzt, um ein enges Verhältnis zu Jehova aufzubauen, wie Abraham und Isaak? Kannst du etwas über unseren Gott und seine Handlungsweise mit seinen Dienern lernen, wenn du dich Tag für Tag mit Pfeil und Bogen in die Berge aufmachst? Kannst du etwas über unseren Gott und seine Gebote lernen, wenn du so viel Zeit mit den Hethitern zubringst?
Jetzt reicht's, Jakob. Tu, was du willst, aber lass mich meine Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Du hast es schon immer auf mein Erstgeburtsrecht abgesehen, aber was das angeht...
Ich hab's nicht auf dein Erstgeburtsrecht abgesehen. Aber mir liegt die Bundesverheißung unseres Gottes Jehova sehr am Herzen. Das ist unser Erbe von Gott. Esau, pass auf, dass deine Gleichgültigkeit gegenüber der Verheißung Gottes nicht dazu führt, dass du die heiligen Dinge Gottes verachtest und...
Du, sieh dich vor, Jakob. Treib's nicht zu weit mit mir.
Esau, bitte, wenn du deine Pflichten gegenüber Jehova weiter vernachlässigst und wenn du weiter mit den Hethitern Freundschaft pflegst, was wird dich dann daran hindern, eines Tages eine Tochter der Hethiter zu heiraten und dein Erbe abzuschlagen und sogar ihre Götter anzubeten?
Jakob, geh wieder zu deinem Buchrollen und lass mir meine Ruhe. Mit dir kann man nicht vernünftig reden. Ich gehe jagen. Peleg, auf, komm. Du kannst dich jetzt wieder an die Buchrollen deines Herrn machen.
Ach, Esau, mein Bruder. Wann wirst du das wunderbare Erbe, das du von Jehova erhalten hast, schätzen lernen? Was soll aus der Verheißung Jehovas werden, wenn du bei deiner selbstsüchtigen Handlungsweise bleibst? Sicher wird uns Jehova den Weg zeigen.
Esau wuchs zwar in einer gottesfürchtigen Hausgemeinschaft auf, ließ es aber so weit kommen, dass er heilige Dinge verachtete. Es kann sein, dass er eine Zeit lang sein geistiges Erbe schätzte. Aber mit der Zeit räumte er anderen Dingen, materieller Art, höhere Priorität ein. Irgendwann war ihm sein Erstgeburtsrecht nur noch wenig oder gar nichts mehr wert. Als Esau eines Tages vom Feld zurückkam, machte Jakob gerade etwas zu essen. Esau war müde.
Hast du Beute gemacht, Esau?
Nein, ich bin am Verhungern. Schnell, lass mich bitte etwas von dem Roten verschlingen, dem Roten da, denn ich bin müde.
Warte, Esau. Was gibst du mir für das Essen? Verkauf mir zuerst dein Erstgeburtsrecht und du kannst essen, so viel du willst.
Ich gehe hin zu sterben. Von welchem Nutzen ist mir ein Erstgeburtsrecht?
Schwör es mir zuerst, Esau.
Wie du sagst, so soll es sein. Ich schwöre vor Jehova, dass das Erstgeburtsrecht dir gehört. Jetzt gib mir was zu essen.
Bevor ich dir das Essen gebe, Esau, noch eine Frage. Ist dir klar, was du da tust? Bist du dir dessen bewusst, dass du die Gelegenheit ausschlägst, Jehovas Werkzeug zu sein, durch das er seine Verheißung gegenüber Abraham wahrmacht und dass ich jetzt an deiner Stelle Erbe der Verheißung bin?
Ja, ja. Ich will jetzt nichts von unserer Familiengeschichte hören. Gib mir einfach was zu essen.
Hier ist dein Essen, Esau. Und hier hast du Brot. Jehovas Wille geschehe.
Nach einiger Zeit heiratete Esau Hethiterinnen und wurde ein umherwandernder Jäger und Krieger, der seinem Zwillingsbruder sehr feindselig gesinnt war. Er hatte sein geistiges Erbe verloren. Jakob dagegen nahm sich eine Frau aus seinem eigenen Volk und schätzte heilige Dinge nach wie vor sehr. Tatsächlich hat Jehova dem Jakob mehr als einmal seinen gesetzlichen Anspruch auf das Erstgeburtsrecht bestätigt. Dennoch musste Jakob im Laufe der Jahre oft kämpfen, um in Gottes Gunst zu bleiben und sein Erbe zu bewahren. Noch als alter Mann ließ er eine tiefe Wertschätzung für heilige Dinge erkennen. Weil er heftig um geistige Segnungen rang, erhielt Jakob mit seinen immerhin 97 Jahren von Jehova einen neuen Namen, Israel, was Streiter oder Beharrender mit Gott bedeutet. Versuchen wir uns einmal den Augenblick vorzustellen, wo Jakobs Familie von diesem neuen Namen erfuhr.
Vater, wo warst du denn? Die Diener und Sklaven suchen das ganze Wildbachtal Jabok nach dir ab.
Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Wir sind die ganze Nacht aufgeblieben und haben auf dich gewartet.
Au, sei vorsichtig. Ich bin verletzt. Sag bitte deiner Mutter und Rahel, dass ich wieder da bin.
Mutter, Rahel.
Vater, warum humpelst du?
Bist du gestürzt? Hat dich ein wildes Tier angefallen?
Nein, nein, meine Söhne.
Heute Jakob, mein geliebter Mann, bist du wohl auf? Was ist geschehen?
Nur keine Sorge, Rahel. Mir geht's gut. Es ist nur mein Hüftgelenk. Oh, das tut weh. Aber sei unbesorgt. Ich bin ganz allein hierher gelaufen. Es ist alles in Ordnung.
Obed, Bilha, bringt Milch und Brot für alle. Schnell!
Die Jungen waren so aufgeregt. Ach, Jakob, Jakob.
Beruhigt euch bitte. Setzt euch doch und hört mir zu. Und seid ein wenig leiser. Wir brauchen Josef und die anderen Kleinen ja nicht aufzuwecken. Ich hab euch etwas zu berichten. Obed, Bilha, bleibt bitte und hört zu. Unser Herr Jehova hat meinen Namen geändert. Ich heiße jetzt Israel, und ihr seid von nun an das Haus Israel. Heute Nacht habe ich Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und doch ist meine Seele befreit worden.
Mein Herr, erkläre uns bitte, was deine Worte zu bedeuten haben und warum du hinkst.
Folgendes hat sich zugetragen. Heute Nacht, nachdem wir die Furt des Jabok durchquert hatten, bin ich allein zurückgeblieben, nicht allzu weit von hier entfernt. Da habe ich einen Mann weggehen sehen. Es war kein gewöhnlicher Mensch. Sein Aussehen war wie das der Engel Gottes, denen ich zuvor in Machanaim begegnet war. Ich sagte mir, ich werde nicht noch einmal einen Engel weggehen lassen, ohne dass er mich zuerst segnet. Also bin ich hinter ihm hergerannt und habe ihn gerufen. Aber er hat mich nicht beachtet. Ich fasste ihn am Arm, und er zog ihn weg. Da habe ich ihn mit festem Griff gepackt. Er hat versucht, mich abzuschütteln. Dabei sind wir beide hingefallen. Er versuchte immer noch wegzukommen. Ich hatte Angst, er würde mich nicht segnen. So ging es bis zur Morgenröte.
Aber Jakob, wie kann ein 97-jähriger Mann nur mit einem Engel ringen?
Ich weiß auch nicht, Lea. Jedenfalls rollten wir uns bei dem Kampf im hohen Gras. Und einmal wären wir fast in eine tiefe Stelle des Jabok gefallen.
Oh nein, Jakob!
Ich habe ihn nur festgehalten. Und er hat die ganze Zeit versucht, wegzukommen. Zum Schluss hat er einfach mein Hüftgelenk berührt. Und dabei habe ich mir die Hüfte ausgerenkt.
Auweih, Vater, das muss aber wehgetan haben.
Ja, Ruben, aber ich habe den Engel nicht losgelassen. Ich war so müde und die Hüfte tat mir so weh. Ich hatte Angst, er würde sich am Ende von mir losreißen. Ob der Engel ohne einen Segen fortgehen würde, nachdem ich so zäh gerungen hatte, ich fing an zu weinen. Ja, ich habe geweint und um Gunst für mich und meine Hausgemeinschaft gefleht. Danach hat der Engel gesagt, lass mich gehen, denn die Morgenröte ist heraufgekommen. Da habe ich zu ihm gesagt, ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich zuvor. Darauf fragte er mich, wie ist dein Name? Ich antwortete, Jakob. Dann sprach er, dein Name wird nicht länger Jakob genannt werden, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gestritten, so dass du zuletzt die Oberhand gewonnen hast. Darauf erkundigte ich mich und sprach, teil mir bitte deinen Namen mit. Er sagte jedoch, warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Hierauf segnete er mich. Da gab ich dem Ort den Namen Peniel, denn dort habe ich Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und doch ist meine Seele befreit worden.
Vater, komm, wir gehen dorthin. Ich möchte den Ort sehen, den du Peniel genannt hast.
Vielleicht ist der Engel noch da. Vielleicht gibt er mir dann auch einen neuen Namen.
Juda, Levi, seid bitte still. Lass Vater zu Ende erzählen.
Beruhigt euch. Jakob, Israel, wir sind sehr froh, dass du wohlauf bist. Und wir danken Jehova für den Segen, den du von ihm erhalten hast.
Ja, gewiss, mein Herr. Du hattest schon immer eine tiefe Wertschätzung für alles, was mit der Anbetung Jehovas zu tun hat. Du gibst nie auf. Deswegen lieben wir dich auch so sehr, Jakob.
Vergiss nicht, Lea. Sein Name ist Israel. Ja, der Beharrliche.
Meine Söhne Ruben, Simeon, Levi und Juda, meine liebe Familie, Jehova hat uns gesegnet. Er wird uns beschützen. Ihr und eure Brüder werdet dann eure Kinder und dann wieder an deren Kinder ein großes Erbe von Jehova weitergeben. Aber ihr müsst bereit sein, mit eurer ganzen dynamischen Kraft darauf zu beharren. Nur dann wird es euch gelingen, den Segen Jehovas zu behalten.
In diesem Bericht werden nur einige der Herausforderungen deutlich, denen Jakob begegnete. Er hatte sein Leben lang mit Schwierigkeiten zu kämpfen, aber er war ein Mann mit dynamischer Kraft, wenn es um die Anbetung Jehovas ging.
Du Opa, viel von dem, was du über Jakob gesagt hast, ist mir neu. Ich wusste gar nicht, dass er bei dem Kampf mit dem Engel geweint hat.
Ja, stimmt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das in 1. Mose gelesen hätte.
Na ja, das steht ja auch im Buch Hosea. In Hosea, Kapitel 12, Vers 3 und 4.
Kann ich das lesen?
Okay, Daniel, lies mal vor.
Da steht, im Mutterleib ergriff er seinen Bruder bei der Ferse und mit seiner dynamischen Kraft stritt er mit Gott. Und er stritt unausgesetzt mit einem Engel und gewann schließlich die Oberhand. Er weinte, hier ist es. Hier steht, er weinte, damit er sich Gunst erflehe.
Daran sieht man, dass es Jakob mit diesem Segen äußerst ernst war. Er schätzte heilige Dinge wirklich sehr.
Papa, du hast doch gesagt, dass du unsere Meinung zu irgendetwas hören wolltest.
Ja, Niki, und auch du, Daniel. Ihr macht euch beide gut in eurem Dienst für Jehova. Niki, du bist neben deiner Ausbildung Pionier. Das erfordert eine gute Zeiteinteilung und viel Selbstdisziplin. Und du machst dich gut. Und so viel ich weiß, Daniel, schätzen es die Ältesten, dass du dich in den Zusammenkünften nützlich machst und die Mikrofone herumreichst. Außerdem muss ich dich samstags morgens nicht mehr für den Predigtdienst wecken. Wie Jakob schätzt du dein geistiges Erbe. Aber ich habe mir so meine Gedanken gemacht. Habt ihr das Gefühl, dass irgendwelche Bereiche eures Dienstes für Jehova mechanisch, also zur Routine geworden sind?
Du meinst wie bei Esau, als er seine Pflichten auf die leichte Schulter genommen hat?
Also, ich möchte dich nicht mit Esau vergleichen und auch sonst niemand von uns. Das war ein extremes Beispiel für eine grobe Missachtung heiliger Dinge. Aber wenn wir nicht aufpassen, kann sich schon mit der Zeit Nachlässigkeit oder Gleichgültigkeit einschleichen.
Ich weiß, was du meinst, Papa. Aber ich habe bei mir das Gefühl, dass ich eine gute Einstellung zu geistigen Dingen habe. Oder siehst du irgendwo ein Problem?
Niki, der Papa und ich, wir denken, dass wir als Familie einiges noch besser machen könnten. Vielleicht konzentrieren wir uns bei den Zusammenkünften nicht genug. Vielleicht nehmen wir unsere theokratischen Aufgaben nicht ernst genug.
Da könntest du schon recht haben. Verbessern kann man sich immer.
Der Papa hat zum Beispiel gemeint, er hätte auf unserem letzten Kongress aufmerksamer sein sollen. Und ich denke, ich könnte es mit meinem Bibelleseprogramm ein bisschen genauer nehmen. Und du, Niki? Was macht eigentlich deine Aufgabe für die theokratische Predigt in Schule morgen?
Och, ich habe eine ganz gute Idee. Und ich habe mit meiner Partnerin ausgemacht, morgen Nachmittag zu üben.
Darf ich mal fragen, wo und wann du genau üben willst?
Wenn du mich fragst, ich würde sagen, sie übt im Königreichssaal. Und zwar 5 Minuten vor Programmbeginn.
Daniel!
Schon gut, Daniel. Aber dich habe ich nicht gefragt. Niki, ich will dich nicht in die Enge treiben. Nur es ist genau, wie du gesagt hast. Verbessern kann man sich immer.
Ganz so schlimm, wie der Daniel gesagt hat, ist es ja auch nicht. Ich übe 1/2 Stunde vor Programmbeginn. Da habe ich massig Zeit.
Ich weiß noch, als wär's gestern gewesen, wie du als kleines Mädchen deine erste Aufgabe in der theokratischen Predigtdienstschule gehalten hast. Du warst wirklich gut vorbereitet, Niki.
Das weißt du noch, Opa? War ich aufgeregt. Naja, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Eine Zeit lang habe ich meine Aufgaben voll ernst genommen. Ich habe sie ziemlich im Voraus vorbereitet. Ehrlich gesagt, ich gehe nicht mehr mit derselben Begeisterung an meine Aufgaben wie vor Jahren. Das ist ein Bereich, den ich ein bisschen schleifen lasse. Aber wo wir gerade dabei sind, Daniel, sag doch mal was über deine Rückbesuche.
Ach so, ich habe mit Niki vorhin über ein paar Leute gesprochen, die Interesse gezeigt haben. Zum Teil. Naja, da will ich schon seit Wochen wieder hingehen und hab's noch nicht gemacht. Obwohl ich gesagt habe, ich könnte in ein paar Tagen wieder vorbeikommen.
Und wie denkst du darüber, Daniel?
Ich sehe das Predigtwerk als eine Aufgabe von Jehova. Und ich nehme das ernst. Aber mit meinen Rückbesuchen sollte ich, glaube ich, ein bisschen weniger leichtfertig umgehen.
Es ist gut, über sowas zu reden. So merken wir, dass unser Eifer im Dienst für Jehova nachlassen kann, wenn wir nicht aufpassen. Falls wir diese Tendenz beobachten, ist es wichtig, uns zu fragen, was können wir daran ändern?
Wie wär's, Frank, wenn wir uns alle ein paar Gedanken machen und dann beim nächsten Familienbibelstudium einige Bereiche beleuchten, wo wir uns verbessern sollten?
Keine schlechte Idee. Dann habe ich wenigstens heute Abend noch ein bisschen Zeit, meine Aufgabe für morgen fertig zu machen.
Gut. Vielleicht können wir uns für unser Familienstudium einige Bibeltexte vornehmen. Zum Beispiel den Text in der Offenbarung, wo es darum geht, im Dienst für Jehova nicht lau zu sein. Und den Text, dass wir glühend im Geist sein sollten. Und dann noch die Zusicherung in Jesaja, dass Jehova unsere dynamische Kraft erneuert und Stärke in Fülle gibt. Es wäre schön, wenn ihr zu diesem Thema was finden würdet.
Gut. So, jetzt muss ich mich aber ans Abendessen machen. Bleibst du zum Essen, Opa?
Danke, gern.
Und ich muss meine Hausaufgaben fertig machen.
Bevor ihr geht, muss ich noch was loswerden. Ich möchte euch allen sagen, dass ich auf unsere Familie wirklich stolz bin. Eine Familie, die Jehova liebt, die bereit ist, Änderungen vorzunehmen. und das geistige Erbe, das wir von unserem himmlischen Vater Jehova erhalten haben, wirklich schätzt.
Ja, Jehova ist unser himmlischer Vater. Und als liebevoller Vater ist er der Geber jeder guten Gabe und jedes vollkommenen Geschenks. Was hat uns Jehova gegeben? Sein Wahrheitswort, die Bibel, die Hoffnung auf ewiges Leben und die Ehre, ihn als Verkündiger der guten Botschaft zu repräsentieren. All das ist Teil unseres unschätzbaren Erbes von Jehova. Tun wir unser Äußerstes, um geistig aktiv, ja glühend im Geist zu bleiben und die gute Botschaft mit Eifer zu verkündigen. Wir wollen uns wie Jakob aktiv um Segnungen von Jehova bemühen und gegen den Geist der Apathie und Gleichgültigkeit ankämpfen. Lasst uns Jehova mit unserer dynamischen Kraft dienen und an unserem kostbaren Verhältnis zu unserem Schöpfer festhalten. Dann werden wir die tiefe Befriedigung verspüren, Jehova unser Bestes zu geben.